ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Christian Erl. Ich bin Reporter bei MDR Aktuell und vertrete diese Woche noch einmal Tim Deisinger. In diesem Podcast sprechen wir über den Krieg in der Ukraine, über die Konsequenzen, die dieser Krieg an der Front hat, aber auch über die militär- und sicherheitspolitischen Entwicklungen, die diesen Krieg beeinflussen und hoffentlich irgendwann mal beenden können vielleicht. Wir besprechen diese Fragen wie immer mit dem Ex-NATO-General Erhard Bühler. Der ist uns zugeschaltet aus Berlin. Guten Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Erl.
Diese Folge ist die zweite Folge dieser Woche. Die vergangene ging vor allem um aktuelle Entwicklungen. In der heutigen wollen wir wieder zwei Schwerpunkte besprechen. Einen zur Frage, wie hoch die Verluste in dem nun 4 Jahre dauernden Krieg sind. Und wir wollen Herrn Bühlers Einschätzung zu Vorstößen der Europäischen Volkspartei, EVP, die konservativen Parteien in Europa. Unter anderem sind die Unionsparteien in dieser EVP, fordern nämlich vehementer mittlerweile eine europäische Armee. Zumindest habe ich den Vorsitzenden Herrn Weber von der CSU so verstanden. Aufzeichnungszeit dieser Folge Nummer 309 ist Mittwoch, der 4. Februar am frühen Nachmittag. Veröffentlichung dann einen Tag später am Donnerstag, den 5. Februar, dort, wo Sie diesen Podcast sonst auch hören. Herr Bühler. Eine Studie des Washingtoner Center for Strategic and International Studies hat unter Militäranalysten wie unter unseren Hörerinnen und Hörern, die sind ja immer sehr gut informiert, gleichermaßen Interesse geweckt. Vielleicht können Sie diese Studie für uns ein bisschen einordnen. Zum Beispiel, welche Erkenntnisse bringt die Studie oder welche vormals ungesicherten Vermutungen sichert sie vielleicht auch und bringt vielleicht Licht ins Dunkel, wo welches gebracht werden muss. Können Sie kurz zusammenfassen, was die Studie besagt?
Also ich weiß nicht, ob es eine große Studie ist, ob es die gibt. Es gibt auf jeden Fall einen Artikel des Instituts CSIS, die heißt Russia's Grinding War in Ukraine, also Russlands zermürbender Krieg in der Ukraine. Ein sehr lesenswerter Artikel und auch ganz gut dokumentiert, was sie dort an Fakten mit drin haben, also in Fußnoten dokumentiert. Der Artikel befasst sich mit den Verlusten beider Seiten. Dann zweitens mit den Geländegewinnen der Russen pro Tag. Sie sagen da im Ergebnis 15 bis 70 Meter pro Tag über den gesamten Krieg hinweg. Und sie kommen letztlich auch zur Folgerung, dass das alles langsamer und verlustreicher ist als jeder andere Offensivkrieg seit dem Zweiten Weltkrieg. Und auch das muss gesagt werden, sie rechnen mit einer Verlustzahl von 2 Millionen, die dieser Krieg fordert, nur bei den Soldaten. Im Jahr 2026 soll diese Zahl erreicht werden. Nun muss man eins sagen, wir hatten seit dem Zweiten Weltkrieg eine Vielzahl von Kriegen und Konflikten. Es gab allerdings Konflikte, die noch mehr Opfer gefordert haben. Hier muss man genau die Worte ansehen, die Sie nutzen dort in Ihrer Analyse. Wenn Sie sagen Offensive Operations, dann meinen Sie tatsächlich militärische Operationen. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von Konflikten, die noch mehr Opfer gefordert haben. Also wenn ich an Ruanda denke, wenn ich an Kongo denke, an den Sudan, der Konflikt im Sudan ist ja im Augenblick in Vergessenheit geraten, kann man dann sagen. Aber dort passiert Völkermord, genauso wie Völkermord passiert ist in Ruanda und auch im Kongo. Das heißt, das sind Opfer, die auch in die Millionen gehen, die aber nicht Militärs betreffen, sondern die Zivilbevölkerung. Das muss man erklärend dazu sagen, auch aufgrund des Medienechos, das ich dazu gesehen habe. Die Analyse ist eine gute Zusammenstellung und auch werden die Thesen, die ich gerade genannt habe, gut begründet. Der Artikel ist deshalb im englischen Sprachraum gerade in den letzten Tagen sehr oft zitiert worden. Aufsehen haben sie auch mit der Aussage erregt, dass das Verhältnis der Verluste zwischen Ukraine und Russland bei 1:2 liegt. Damit haben offensichtlich einige nicht gerechnet. Aber da kommen wir ja gleich drauf.
Ja, lassen Sie uns doch direkt drüber sprechen. Also 600.000 ist die Zahl, die Sie in dieser Studie nennen oder in diesen Daten, die Sie da für die Begründung dieses Artikels heranziehen. Das übersteigt doch, wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege, die Schätzungen, die bislang kursierten. Also Teil 1 der Frage und Teil 2, wenn sie tatsächlich so hoch sein sollten, was bedeutet diese Zahl?
Also man muss bei allen Zahlen vorsichtig sein und auch bei den Quellen vorsichtig herangehen. Es gibt im Grunde genommen nur zwei Quellen, die es ganz genau wissen. Das ist Russland und das sind, was die eigenen Verluste angeht, die Ukraine. Und beide sagen in der Regel nichts dazu. Also die eigentlich kompetentesten Quellen schweigen sich dazu aus, aus guten Gründen, kann man sagen. Die anderen Quellen, die jetzt dazu angegeben werden in dieser Analyse, es gibt zum Beispiel ein Internetportal, das nicht aus Russland sendet, sondern im Ausland ist, der Opposition angehört. Media Sona heißt das. Es gibt den BBC-Russland-Dienst, der sehr genau informiert ist. Es ist der britische Geheimdienst, den wir auch ab und zu zitieren, der über Verlustzahlen spricht, dann der eine oder andere NATO-Vertreter, der was dazu sagt, und der eine oder andere Regierungsvertreter, die dann meist unter der Anonymität solche Informationen dann preisgeben. Man muss aber wissen, dass all die Quellen, die ich gerade genannt habe, keine voneinander unabhängigen Quellen ist, sondern sie beeinflussen sich im Grunde gegenseitig und bestärken sich und so kristallisieren sich Zahlen heraus. Deshalb rate ich dazu, das zu machen, wie es das CSIS gemacht hat, dass man Korridore angibt, in denen die Zahlen etwa liegen. Und der Korridor, den CSIS angibt, der liegt zwischen 500.000 und 600.000 Ukrainern. Und damit meinen sie Tote, Verwundete und auch Vermisste. Wenn man alleine die gefallenen Soldaten anschaut, dann bewegt sich der Korridor so zwischen 100 bis 140.000. Andere Quellen gehen von bei der Untergrenze etwas vorsichtiger ran. Die sagen also 300.000, aber die Obergrenze ist konstant. Also irgendwo in diesem Rahmen bewegt sich das. Und von daher halte ich die Zahl durchaus für glaubwürdig.
Bei diesen Zahlen frage ich mich zumindest unwillkürlich, wie lange die ukrainische Gesellschaft das noch mitmacht. Oder um es ein bisschen spitzer zu formulieren, wie lange finden sich da noch Soldaten, die ihr ja immer weiter kaputtgebombtes Land noch verteidigen wollen und auch können, wenn ja auch die Verluste so hoch sind in diesem Korridor, den wir jetzt gerade besprechen. Sie haben andererseits in der vergangenen Folge gesagt, die Bereitschaft der ukrainischen Gesellschaft ist trotzdem Kälte als Waffe gerade eingesetzt wird, eher noch gestiegen, diesen Krieg weiterzuführen, auch weil sie keine weitere Alternative sieht. Gibt es denn irgendwelche Lehren, vielleicht auch militärgeschichtliche, was die Bereitschaft zu dieser Selbstverteidigung ist es ja immer noch tatsächlich fördert oder ab wann ein Punkt erreicht ist, an dem eine Bevölkerung das nicht mehr mitmacht?
Also ich glaube, was die Soldaten angeht, da spielt eine ganz große Rolle die Werte für diese Kämpfen. Das hat in erster Linie Einfluss auf die Moral, natürlich auch andere Aspekte. Haben sie eine gute Ausbildung, gute Ausrüstung und so weiter? Das spielt auch alles eine Rolle. Aber ein Unterscheidungsmerkmal ist sicher die Moral, die sich aus den Werten ergibt. Vor allen Dingen, wenn man das eigene Land verteidigt, wenn man die eigene Bevölkerung verteidigt, die eigene Familie verteidigt. Dadurch steigt ganz sicher die Verteidigungsfähigkeit im militärischen Bereich. Wenn man auch spürt, die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung, wie der gesamte Staat sich auch verteidigt, also das Militär nicht alleine dasteht, sondern alle anderen Kräfte dort auch mithelfen, das ist sicher auch motivationsfördernd. Und was die Bevölkerung angeht, ja, Sie hatten das erwähnt, was ich beim letzten Mal gesagt habe, zwei Drittel Mehrheit und eine stabile zwei Drittel Mehrheit, die noch angestiegen ist in diesem Januar, trotz der Angriffe, spricht sich dafür aus. Das heißt, im Augenblick gibt es keinerlei Anzeichen, dass diese Zermürbungsstrategie der Russen tatsächlich auch irgendwann mal Erfolg zeigt.
Noch erschreckender, sind ja auch die Verluste auf Seiten der russischen Streitkräfte. Dort sollen sie bei 1,2 Millionen liegen, also Tote, Verwundete, Vermisste seit Februar 2022. Das ist eine immense Zahl, die unseren Hörer Gerrit Rode zu einer Frage motiviert hat über den fehlenden Widerspruch in der russischen Bevölkerung, den er eigentlich erwarten würde. Ich zitiere aus der Mail. Zum Vergleich, beim Afghanistan-Feldzug verlor die UdSSR über einen wesentlichen längeren Zeitraum, nämlich von 1979 bis 1988, einen Bruchteil an Soldaten, ca. 70.000 tot oder verwundet. Ab 1985 gab es wegen der Verluste großflächigen Protest im Kernland gegen den Kurs. In beiden Fällen stand Russland unter einem diktatorischen Regime. In beiden Fällen informierte das Regime ihre Bevölkerung nicht über die Höhe der Opferzahlen, Stichwort Zinksärge, in der UdSSR erst ab 1986. Ist Russland 2026 noch restriktiver, was Meinungsfreiheit angeht? Und sind die wirtschaftlichen Folgen weniger spürbar? Sind die Toten 2026 weniger sichtbar, weil sie nicht aus dem Kernland stammen? Zitat Ende. Das sind also eine Menge Fragen, die unser Hörer sich daraus erschließt. Und die finde ich aber sehr nachvollziehbar. Ihre Einschätzung dazu, Herr Bühler? Mhm.
Also ich denke, die späte Sowjetunion der 80er Jahre, die war anders als das jetzt mittlerweile mehr als 25-jährige Regnum des Putin, das er mit Unterbrechungen durch Wechsel mit Medvedev durchgehalten hat seit 1999. Und er hat in dieser Zeit ein System geschaffen, das tatsächlich auf Repressalien auf der einen Seite aufgebaut ist, auf der anderen Seite auch auf einem gesellschaftlichen Konsens. Wenn du mich nicht kritisierst, dann lasse ich dich auch in Ruhe, dann lasse ich dich auch dein Privatleben führen. Also ich glaube, dass alleine die horrenden Strafen, die darauf steht, wenn man das Militär kritisiert oder die spezielle Operation Krieg nennt, da waren ja 10 Jahre Straflager darauf angesetzt, bereits am Anfang des Krieges, das wirkt schon abschreckend. Und so erkläre ich mir das, aber es ist nur eine Seite der Medaille. Es gibt sicher auch Russen und nicht wenige, die die Art und Weise, wie ihr Zar Putin die Politik gestaltet in Russland und auch diese spezielle Operation führt, gutheißen und die auch, wie ihr selbst, die Verluste in Kauf nimmt dafür. Dazu kommt vielleicht nachrangig, vielleicht für manche eine wichtige Sache, aber auch die finanzielle Seite. Es werden ja nicht nur Soldaten aus Petersburg und Moskau rekrutiert, sondern das sind die wenigsten, sondern es werden diejenigen rekrutiert, die aus ärmeren Gegenden Russlands stammen. Sie bekommen ein relativ gutes Gehalt, sie bekommen eine Verpflichtungsprämie von ein paar tausend Euro und sie bekommen vor allen Dingen, wenn ihnen was passiert, Entschädigungen, die ihre Familien dann für den Tod ihres Sohnes bekommen. Also da sind die ganz gut abgesichert und das ist für einige sicher eine Motivation, das auch alles mitzumachen und mitzutragen. Insgesamt also glaube ich, dass es Putin gelungen ist, in den langen Jahren seiner Regentschaft dort ein System aufzubauen, in dem einige ihn befürworten als den Zar, wie ihn manche nennen, und er sich alles erlauben kann. Und auf der anderen Seite andere Angst haben vor den Repressalien, die demjenigen drohen, der sich gegen das Regime wendet. Und das kann ja, wie schon gesehen, während des Krieges auch zum Tod führen. Und das ist ja nicht nur einmal passiert.
Dann noch eine letzte Frage zu den großen Verlusten. Wir haben da mehrere Hörerfragen bekommen, die sich um das Thema Bodendrohnen drehen, als eventuelle Möglichkeit, solche Verluste eben vermutlich vor allem auf ukrainischer Seite zu vermeiden. Exemplarisch möchte ich hier die Frage von Hörer Daniel Mohr aus Frankfurt zitieren oder zumindest wiedergeben, sinngemäß wiedergeben. Der fragt, für wie erfolgversprechend Sie, Herr Bühler, die unbemannten Bodensysteme halten, die eventuell an der Front Stadtsoldaten eingesetzt werden könnten und so ukrainische Verluste verringern?
Also unbemannte Bodensysteme haben sicher Zukunft und sind in der Ukraine auch Realität. In anderen Armeen noch nicht so. Das heißt, die Bundeswehr hatte auch in geringem Umfang auch Roboter, die beispielsweise Minen entschärfen können, Sprengstoff entschärfen können und so weiter. Aber hier geht es um andere Bodensysteme, die zum Beispiel Verwundetentransport machen können, logistische Aufgaben übernehmen, also die Truppe vorne versorgen können. Es gibt Waffenträger mittlerweile, die ferngesteuert eingesetzt werden können, zum Beispiel mit einem schweren Maschinengewehr, aber auch mit anderen Waffen. Insgesamt ist diese Abstandsfähigkeit, wie wir es nennen, entscheidend, vor allen Dingen auch am Anfang eines solchen Krieges, dass man also nicht unmittelbar schon sein Leben aufs Spiel setzen muss, sondern dass man Mittel zur Verfügung hat, die ferngesteuert eingesetzt werden können. Aber es sind nicht nur die Bodensysteme natürlich, sondern es gehört auch dazu, aber das sage ich nur ergänzend, da werden Sie auch meiner Meinung sein, Herr Möhr, da gehört auch ein guter Sanitätsdienst dazu. Mangel an einem guten Sanitätsdienst können Sie an den Verlustzahlen der Russen ablesen, beispielsweise. Und sicher kann man bei den Ukrainern auch noch mehr tun in der Beziehung. Dann gute Ausbildung gehört auch dazu und auch gute Führung, die gehört dazu. Das heißt, eine Führung, die mit dem Team, das der Führung zuarbeitet, auf Ideen kommt, auf operative Ideen kommt, Erfolg zu haben, auf der einen Seite sich aber durchaus auch des Risikos bewusst sind und das Risiko, wenn es denn zu Lasten der Soldaten geht, der eigenen Soldaten, das dann meiden. Also eine Vielzahl von Aspekten eigentlich, die Sie mit Ihrer Frage ansprechen. Aber in Bezug auf die unbemannten Systeme ist es sicher eine Frage, die uns auch in der Zukunft sehr stark beschäftigen wird, auch in der Bundeswehr.
Dann lassen Sie uns noch kurz über die Frage sprechen, was Sie, Herr Bühler, von der Idee halten, dass die europäischen Armeen mehr zusammenarbeiten. Denn die Frage nach der Stabilität der NATO ist seit der Trump-Regierung ja eigentlich Dauerthema, dass sie weder hirntot noch irgendwie anders tot ist, haben Sie ja in diesem Podcast auch mehrfach klar gemacht, Ihrer Meinung nach. Die Frage ist aber, wer kann sie denn vielleicht auf andere Art und Weise wieder ein bisschen beleben? Auf einem Treffen von 20 Spitzenpolitikern der Europäischen Volkspartei EVP hat ihr Vorsitzender Manfred Weber, der ist von der CSU, ins Spiel gebracht, dass da mehr Zusammenarbeit stattfinden soll. Und weil in militärischen Fragen laut den EU-Verträgen Einstimmigkeit vorgeschrieben ist, schrieb ihm erstmal so eine Art Koalition der Willigen vor. Nach Webers Vorstellung könnten zum Beispiel europäische Friedenstruppen in der Ukraine eine Keimzelle für eine solche europäische Armee sein. Das klingt für mich nach sehr, sehr weitgehenden Plänen. Was halten Sie davon, Herr Bühler?
Also Zusammenarbeit europäischer Armeen ist immer gut. Das hatten Sie ja angefragt, eingangs Ihrer Frage. Aber ich sage Ihnen, das wird in der NATO ja bereits realisiert. Das ist der Kern der NATO. Man muss also fragen, was meinen die Menschen, die eine europäische Armee fordern, so wie Herr Weber von der CSU, dem nicht alle zustimmen dort, auch in der CDU nicht, weil sie von Unionsparteien gesprochen haben. Also was meint ihr damit? Ist es eine europäische Armee nach dem Modell NATO? Das heißt, nationale Armeen, die unter einer gemeinsamen politischen und militärischen Führung zusammenarbeiten. Das ist das NATO-Modell, also eine politische Struktur im NATO-Rat. Und zwar auf permanenter Basis durch Botschafter abgedeckt und dann durch Verteidigungsminister, Außenminister und den Regierungschef fallweise. Und bei wichtigen Fragen ist es der Regierungschef, der darüber zu entscheiden hat, mit seiner Regierung insgesamt. Dann eine militärische Struktur in einer NATO-Kommandostruktur, wie wir sagen. Sie müssen also auch die unterschiedlichen Armeen führen können. Sie müssen Standardisierung betreiben und eine militärische Doktrin haben, gemeinsame Verfahren haben. sich ergänzende Fähigkeiten, das darf nicht ein Zufallsprodukt sein. Also all das haben wir in der NATO und es besteht aus meiner Sicht überhaupt keine Veranlassung, dies zu doppeln. Das heißt, wir würden auf die gleiche Armee zurückgreifen, die auf der einen Seite für die NATO da ist und auf der anderen Seite für eine europäische Armee in diesem Sinne. Etwas ganz anderes ist das, was ich glaube, Herr Weber meint. Das ist eine europäische Armee, die tatsächlich eine gemeinsame legitimierte politische Führung hat, einen militärischen Oberbefehlshaber, eine europäische Kommandostruktur. Im Grunde genommen sind es Soldaten in europäischer Uniform, die einen Oberbefehl haben und eine politische Repräsentanz an der Spitze, der die politische Führung übernehmen kann. So, die Bedingungen dafür sind erstmal vertragliche Bedingungen in den Verträgen der Europäischen Union. Sowas kennen die Verträge nicht. Das müsste also geschaffen werden. Das müsste eine Entwicklung geben, die weg von einem Staatenbund hin zu einem Bundesstaat geht. Und da können wir schon aufhören, denn diese Entwicklung, die sehe ich nicht. Diese Bedingung wird in naher Zukunft nicht erfüllt werden. Dazu sind die Interessen viel zu vielschichtig innerhalb der Europäischen Union, als dass man so einen grundsätzlichen Schritt zu einem Bundesstaat hin machen würde. Und das wäre die Voraussetzung für mich, auch die völkerrechtliche, die verfassungsrechtliche Voraussetzung für eine echte europäische Armee. Also zu einem solchen Gedankenspiel, glaube ich, haben wir jetzt keine Zeit. Unsere Sicherheitslage ist so unberechenbar, so gefährlich auch, dass wir versuchen müssen, uns Konstanten zu halten, an die wir uns anlehnen können, ein Gerüst zu haben, das wir kennen und nicht alles neu machen. Denn das Neumachen, das würde Jahre und Jahrzehnte dauern, bis es erfolgreich dann auch eingesetzt werden könnte. Letzter Punkt zu dem Thema. Sicher, wenn der Fall einträte, dass ein Land aus der NATO austritt, ja, dann tritt das aus, dann ist das zwar ein großer Schaden, aber dann sind immer noch 31 Nationen innerhalb der NATO. Das heißt, die NATO existiert dann auch zu 31 weiter, so schlimm wie das wäre. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt, das wird nicht so weit kommen, aber als Rückfallposition ist es allemal besser, als irgendwas ganz Neues aufzubauen. Ich fürchte, mancher, der über europäische Armee spricht, weiß gar nicht, was es alles braucht, um eine Armee zu haben, die dann tatsächlich auch einsetzbar ist.
Die Frage nach der Einstimmigkeit, die bei militärischer Zusammenarbeit gefordert ist, wie sie auch auf der EVP-Klausurtagung thematisiert wurde, die sollte man aber schon aufwerfen, Ihrer Meinung nach?
Ja, auf jeden Fall. Die EU-Verträge geben ja für viele Politikbereiche die Forderung nach nur qualifizierter Mehrheit und nicht Einstimmigkeit vor. Bei der Außen- und Sicherheitspolitik, die auch noch gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik heißt, soll es aber alles anders sein. Dort haben die Nationen damals beschlossen, Einstimmigkeit muss der Fall sein. Also nicht nur in militärischen Fragestellungen, sondern ganz allgemein in außen- und sicherheitspolitischen. Das heißt, dort hat ein kleiner Staat wie Malta das gleiche Stimmrecht wie Deutschland. Nichts gegen Malta, aber wenn man in anderen Bereichen des Binnenmarktes beispielsweise qualifizierte Mehrheiten zulässt, sollte man gerade in diesem Kernbereich eben auch tun, damit die Europäische Union handlungsfähig ist. Also ich unterstütze das seit Jahren, die Forderung, weiß aber nicht, ob sie tatsächlich umsetzbar ist. Vor allen Dingen wird die Umsetzbarkeit dann scheitern aus meiner Sicht, wenn man sie mit der europäischen Armee verknüpft und mit einer Forderung nach einer europäischen Armee. Da sind viel zu viele in Europa dagegen, aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe.
Gehen wir nochmal vom Worst-Case-Szenario aus. Die USA würden tatsächlich die NATO verlassen. Letztlich müsste es ja dann bei Planungen auch immer um die Frage gehen, egal ob das jetzt eine europäische Armee ist oder nicht, wie kann man die atomaren Fähigkeiten ersetzen? Ginge das überhaupt?
Ich glaube, man muss die Diskussion jetzt nicht führen, denn aus meiner Sicht besteht die NATO weiterhin. Wir haben in der NATO häufiger Probleme gehabt in den letzten Jahrzehnten politischer Art. Noch nie so schwerwiegend wie jetzt, das ist richtig. Noch nie hat es einen solchen Umgang gegeben, wie es ja von der amerikanischen Regierung ausgeht. Das ist alles richtig. Aber wir sollten daran arbeiten, dass wir diese Diskussion gar nicht führen müssen, um die Atomfragen. Auch hier, wenn Sie doch eine Antwort und eine Festlegung haben wollen, da gibt es auch verschiedene Modelle. Da gibt es das Modell Großbritannien und Frankreich. Da gibt es das Modell Frankreich alleine in irgendeiner Art und Weise, was jetzt mit Frankreich auch besprochen wird. Das hat der Kanzler angekündigt. Ergebnis offen. Oder es geht mit der Koalition der Willigen, die Sie angesprochen haben, die dann versuchen, einen solchen Nuklearschirm aufzubauen. Also meine Position ist die, ohne dass ich jetzt Geheimnisse preisgebe, die ich aus meiner aktiven Zeit natürlich noch im Kopf habe, aber die ich öffentlich gar nicht sagen kann, was Zahlen angeht und Fähigkeiten. Aber was ich sagen kann, ist, dass weder das französische Modell noch das französisch-britische Modell in der Lage ist, nach Qualität und nach Quantität den amerikanischen Schutzschirm zu ersetzen. Alles andere ist Illusion. Das ist, glaube ich, der erste entscheidende Punkt. Der zweite, Koalition der Willigen, gar mit Deutschland zusammen. Also man muss sehen, der Atomsperrvertrag, wie er landläufig heißt, der heißt nicht nur so, sondern wir haben uns alle dazu verpflichtet. Und wenn nun ausgerechnet Europa, das immer dem Völkerrecht verpflichtet war und ist, nun kommt und diesen Vertrag kündigt, dann haben wir ein weltweites Problem, weil dann die Türen offen stehen für alle möglichen Länder, die sich Nuklearwaffen zulegen wollen. Der Vorsitzende der Internationalen Atomenergiebehörde spricht ja von 25 Nationen, die sich da Gedanken machen, dass sie aufgrund des Modells Russland und des Ukraine-Krieges sich überlegen, zu ihrer eigenen Sicherheit Atomwaffen zu schaffen. Bei uns kommt in Deutschland noch erschwerend dazu, dass wir diesen 2+4-Vertrag nicht kündigen wollen und auch nicht kündigen können. Das ist ein Vertrag, in dem wir uns verpflichtet haben, keine Nuklearwaffen zu besitzen. Und der ist bindend. Und das ist ein Grundpfeiler unserer Staatlichkeit, des wiedervereinigten Deutschlands. Undenkbar für mich, dass sowas aufgelöst würde oder in irgendeiner Art und Weise aufgekündigt würde. Und der dritte Punkt ist, eine Welt, die über die bisherigen Nuklearmächte hinaus immer aus noch mehr Ländern besteht, die Nuklearwaffen haben, wird eine Welt sein, die nicht so sicher ist wie heute. Es wird nicht ein Mehr an Sicherheit geben, sondern es wird eine Unsicherheit geben, der Abschreckung, die es bisher nicht gab, mit den autorisierten Nuklearmächten, die gleichzeitig im Sicherheitsrat sitzen. Da müssen wir versuchen, uns hinzubewegen und jetzt nicht Träumereien von eigener Nuklearmacht da anzuhängen.
Der Idee einer europäischen Armee und auch des atomaren Schirms hat, Sie haben den Bundeskanzler eben erwähnt, Friedrich Merz, ja auch eine ziemlich klare Absage erteilt. Er sieht die NATO nach wie vor als institutionellen Rahmen. So habe ich Sie auch verstanden, Herr Bühler. Ob das mit oder ohne Bemühungen für mehr europäische Zusammenarbeit jetzt einhergeht oder tatsächlich eine europäische Armee, ein Mehr an Verantwortung, sicher auch mit europäischer Zusammenarbeit und Synergien, muss ja nichts Schlechtes sein. Wie kann denn dieses Mehr an Verantwortung dann tatsächlich aussehen?
Also erstmal müssen wir das machen, was wir seit Jahren versprochen haben und nicht getan haben, nämlich, dass wir den europäischen Pfeiler der NATO stärken und dort auch mehr investieren wollen. Das ist jetzt ein Handlungspfad, der jetzt beschritten wird, Gott sei Dank, ist nie zu spät. Und damit werden wir auch den Einfluss haben, auf der anderen Linie weiter vorzugehen, dass wir möglichst nahe an Amerika dranbleiben, trotz aller Magerleuten und trotz des Umgangstons, der hier herrscht, über den Atlantik hinweg. Es ist schwer, aber ich glaube, das ist wert, diesen Weg weiterzugehen. Und auch da sehe ich in der offiziellen Regierungspolitik, gerade vertreten durch den Kanzler, den Außenminister, den Verteidigungsminister, also über die Koalition hinweg sehe ich da Übereinstimmung. Und ich glaube, es ist auch eine richtige Festlegung, hier zweispurig vorzugehen und nicht vorschnell das, was sich bewährt hat und das, was uns schützt und mittelfristig bis langfristig auch schützen muss, dass man das aufgibt. Und es kommt vielleicht ein Aspekt noch dazu. Wenn man jetzt anfängt, dort zu reden, und Europäer reden ja gerne über eigene Nuklearstreitkräfte, über eigene Armee und so weiter, desto mehr beschleunigt man auf der anderen Seite diesen Ablöseprozess zwischen Europa und Amerika. Und das sollten wir nicht zulassen. Wir sollten die Zweigleisigkeit präferieren und uns da nicht in Diskussionen verstricken, die dann das, was wir heute haben, in Frage stellen.
Gut, Herr Bühler, damit wären wir am Ende dieser Schwerpunktfolge. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Falls Sie Hinweise haben, Fragen, Lob oder Kritik, teilen Sie das gerne mit uns unter general@mdraktuell.de per Mail oder rufen Sie an unter der kostenlosen Rufnummer 0800 637 3737. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung, Herr Bühler. Die nächste Folge ist für kommenden Mittwoch, den 11. Februar, geplant. Dann übernimmt hier wieder, wie üblich, Tim Deisinger. Ihnen allen eine gute Zeit. Danke, dass ich nochmal dabei sein durfte, und auf Wiederhören, Herr Bühler.
Danke, dass Sie dabei waren, Herr Erl. Auf Wiederhören, bis demnächst mal.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.